Er galt lange als schillernde Persönlichkeit im Immobiliengeschäft. Mitunter wurde er sogar als Retter verkauft. Jetzt ist René Benko in Innsbruck festgenommen worden. Das hat die Staatsanwaltschaft Wien bestätigt.
Und zwar wegen Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr. Unter anderem soll er eine Rechnung gefälscht und sein Vermögen verschleiert haben.
Seit über einer Woche sitzt René Benko nun im Gefängnis. Der vorläufige Tiefpunkt, nachdem sein Immobilienimperium, die Signa-Gruppe, in die Pleite geschlittert ist.
Es ist eine Rieseninsolvenz mit vielen, vielen Milliarden.
Jede Menge Investoren haben dabei viel Geld verloren. Aber René Benko lebte lange weiterhin komfortabel.
Es sind Fotos aufgetaucht, die zum Beispiel Benko gezeigt haben, wie er in einem Motorboot über den Gardasee fährt.
Aber wo ist das ganze Geld, das Anleger und Gläubiger verloren haben?
Der Vorwurf, der erhoben wird, ist eben, dass Benko sein eigenes Vermögen nach wie vor ausgibt, das er eben verschleiert und versteckt hat.
Und die Vorwürfe gegen den ehemaligen Shootingstar der Immobilienbranche reichen noch weiter.
Es zeigt dann tatsächlich, wenn sich alles bewahrheitet, ein System des Abzockens, wenn man so will.
Waren Benko und seine Vertrauten am Ende einfach nur skrupellose Betrüger?
Die Carabinieri werfen Benko und Hager vor, dass sie quasi die Köpfe einer Mafia-ähnlichen Organisation gewesen seien.
Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Antonia Arbeiter-Raut vom Standard.
In dieser Folge von Inside Austria fragen wir uns, wie der einstige Immobilienmogul René Benko im Gefängnis landen konnte. Wie es ihm gelungen ist, nach der Signa-Pleite weiterhin im Luxus zu schwelgen. Und war er am Ende gar kein talentierter Überflieger, sondern einfach nur ein Blender?
Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. In dieser Folge geht es um schwere strafrechtliche Vorwürfe. Für alle genannten Personen gilt die Unschuldsvermutung.
Mitten in der Innenstadt von Innsbruck, gleich gegenüber vom Rathaus, liegt das Kaufhaus Tirol. Eine Shopping-Mall mit Designerläden, Cafés und Restaurants auf 5 Ebenen. Es ist etwas mehr als 20 Jahre her, dass René Benko das Warenhaus übernommen hat. Mit gerade mal 27 Jahren. Seine Karriere hatte erst begonnen. Und für das damals etwas in die Jahre gekommene und heruntergerockte Kaufhaus interessierte sich niemand so richtig. Der junge Benko schloss sich mit einem Star-Architekten zusammen und machte aus dem alten Warenhaus ein modernes Shoppingcenter. Das wiedereröffnete Kaufhaus Tirol wurde zum Einkaufsherz der Innsbrucker Innenstadt und zu Benkos erstem großen Wurf.
Es ist also fast ein bisschen ironisch, dass sich der vorerst letzte Akt von Benkos großem Absturz genau hier, in diesem Kaufhaus, abspielt. Am Donnerstag, den 23. Januar 2025, sitzt der Unternehmer morgens in seinem Büro im 3. Stock, wo seine mittlerweile pleite gegangene Signa-Gruppe noch immer einen Sitz hat.
Gegen 8.30 Uhr dringen Beamte des österreichischen Bundeskriminalamts in das Gebäude ein. Sie kommen ins Büro, legen René Benko Handschellen an und nehmen ihn mit.
Die Polizisten bringen René Benko erstmal in den Ziegelstadel, so wird das Gefängnis in Innsbruck auch genannt, weil auf dem Gelände früher mal eine Ziegelei war, nur so nebenbei.
Und er wurde von Innsbruck gebracht in die Justizvollzugsanstalt Josefstadt.
Sie hören hier Renate Graber, Wirtschaftsredakteurin beim Standard. Sie hat für uns den Tag der Festnahme nochmal rekonstruiert. In einem blauen VW-Bus der Justizwache wird René Benko dann nach Wien gefahren. Es ist schon dunkel, als er in der Justizanstalt ankommt.
Es ist die größte oder zweitgrößte Justizvollzugsanstalt in Österreich. Da gibt es auch Platz für Untersuchungshäftlinge, ist ein Untersuchungsgefängnis, ein sehr großes.
Seit letztem Donnerstag sitzt René Benko dort in einer videoüberwachten Einzelzelle. Statt auf edlen Galadinnern speist er jetzt in der Gefängniskantine. Besuch darf er nur empfangen, wenn die Staatsanwaltschaft es erlaubt.
Angeordnet hat Benkos Festnahme die österreichische Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Sie ermittelt schon seit Jahren gegen den Immobilientycoon. Und seit die Signa-Gruppe pleite gegangen ist, sind weitere schwere Vorwürfe dazugekommen.
Trotzdem sah es lange so aus, als könnten die Ermittlungen Benko gar nichts anhaben. Obwohl so viele Milliarden mutmaßlich in der Signa-Pleite versickert sind. Es hatte sogar den Anschein, als könnte Benko sein Luxusleben einfach weiter genießen.
Um zu verstehen, warum für René Benko vergangene Woche dann doch die Handschellen geklickt haben, müssen wir nochmal einen Blick zurückwerfen. Und zwar ungefähr dahin, wo wir in unserer letzten Benko-Folge, siehe Shownotes, aufgehört haben.
Herbst 2023. René Benko ist dann noch ein milliardenschwerer Immobilienmagnat. Noch hat er den Ruf eines visionären Unternehmers mit seiner zwar undurchschaubaren, aber dafür umso erfolgreicheren Immobiliengruppe, der Signa. Aber Ende 2023 bekommt sein Imperium Risse.
Dem vormaligen Immobilienreich des René Benko ist es immer schlechter gegangen und ab Ende des Vorjahres, Spätherbst des Vorjahres, ist es dann Schlag auf Schlag gegangen.
Auf großen Baustellen von René Benko, wie dem Elbtower in Hamburg, stehen plötzlich die Kräne still.
Die ersten Signa-Gesellschaften sind in Insolvenz gegangen, also die großen Signa-Gesellschaften, Signa Holding und deren große Tochtergesellschaften, die berühmtesten und wichtigsten Gesellschaften, die Kerngesellschaften, wie wir das immer nennen, Signa Prime und Signa Development, die für sehr berühmte Immobilien stehen, die sie in ihrem Besitz haben und die sie entwickeln, sind in der Folge umgefallen. Und danach ist eine Gesellschaft nach der anderen in Pleite gegangen.
Es ist der größte Insolvenzfall dieser Art in der jüngeren österreichischen Wirtschaftsgeschichte.
Also allein Signa Holding, Prime und Development waren gemeinsam mal 15 Milliarden Euro an offenen Forderungen.
Dazu kommen jede Menge weiterer Insolvenzverfahren, auch in Deutschland. Denn René Benkos Reich besteht aus einer schier endlosen Reihe an Tochterfirmen. Und die Signa ist in einige der größten Bauprojekte sowohl in Österreich als auch in Deutschland verwickelt.
Die Arbeiten am Rohbau des Elbtowers sind offenbar unterbrochen worden.
Das Signa Luxuskaufhaus Lamar auf der Wiener Mariahilfer Straße von René Benko ist insolvent. Jetzt stehen die Bauarbeiten still. Wie es mit dem halbfertigen Haus weitergehen soll, ist unklar.
Aber nicht nur das undurchsichtige Geflecht aus Unterfirmen macht dieses Insolvenzverfahren ungewöhnlich. Da ist noch was. Seit wir hier im Podcast über René Benko sprechen, stand ja immer wieder ein Verdacht im Raum, dass irgendwas faul ist im Signa-Imperium. Dass bei Benkos schier endlosem Wachstum nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Dass mit den Zahlen irgendwas nicht stimmt. Und diesem Verdacht geht jetzt auch die Staatsanwaltschaft nach.
Eigentlich unmittelbar nach dem Zusammenbruch der Signa sind da Dutzende oder wahrscheinlich sogar hunderte Strafanzeigen eingegangen von Gläubigern, Investoren.
Das ist Fabian Schmidt, leitender Redakteur Investigativ beim Standard. Er spricht hier von Investoren, die zum Teil dreistellige Millionen-Euro-Beträge in die Signa gesteckt haben. Erfahrene Unternehmer wie der Fressnapf-Milliardär Thorsten Töller oder der Autodynast Robert Pichot, deren Geld jetzt verschwunden ist. Oder auch Mubadala, der Staatsfonds von Abu Dhabi.
Einflussreiche Gläubiger und Scheichs wollen jetzt Rache für die Signa-Pleite und ihr verlorenes Geld. Die Allianz von Saudis, Kataris, Emiratis und Deutschen, die es jetzt auf Benkos mutmaßlich verstecktes Geld und Vermögen abgesehen haben. Es geht um nicht weniger als 3 Milliarden Euro. Und es geht um die verlorene Ehre von Männern, die so nette Spitznamen wie Blutscheich haben.
So berichtete der Sender OE24 nach der Signa-Pleite.
Und man hat dann auch schon gemerkt, dass die Luft dünner wird für die Signa und ab der offiziellen Insolvenz sind dann wirklich eine ganze Reihe von Verfahren losgegangen.
Die Beamten der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, kurz WKSDA, weiten ihre Ermittlungen aus. Sie werten Chatnachrichten und Aussagen von ehemaligen Geschäftspartnern, Mitarbeiterinnen und Bekannten aus.
Mit dem René ist nicht so fein telefonieren, weil er immer wieder abgehört wird.
Das erzählt der ehemalige Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer im Podcast Dunkelkammer darüber, wie das so ist, wenn man mit Benko telefoniert. Und es stimmt, die Ermittler überwachen auch Benkos Telefongespräche. Sie durchforsten Unterlagen, die beschlagnahmt wurden.
Es gab immer wieder Hausdurchsuchungen an verschiedenen Standorten in den vergangenen Monaten und Jahren. Da gibt es Unmengen an Datenmaterial, das zu sichten ist.
Nach vielen Monaten der Auswertung beantragt die Korruptionsstaatsanwaltschaft dann schließlich, Benko in Untersuchungshaft zu nehmen.
Ja, die Ermittler haben sich viel Zeit gelassen, das muss man sagen. Aber was jetzt rausgekommen ist, ist schon erschreckend. Das zeigt dann tatsächlich, wenn sich alles bewahrheitet, ein System des Abzockens, wenn man so will.
Das ist Christina Gnirke vom Spiegel. Sie berichtet schon seit Jahren über René Benko und hat ihn auch schon persönlich getroffen.
Der Vorwurf, der hier im Raum steht, ist erstmal grob gesagt Betrug und Untreue.
Schauen wir uns die Vorwürfe mal genauer an. Zum einen haben die Korruptionsermittler den Verdacht, dass Benko mit dem Geld seiner Investoren mitunter nicht das gemacht hat, was er ihnen versprochen hat. Die Rede ist von einem Geldkarussell, das Benko in Gang gesetzt haben soll. Und dieses Karussell funktioniert so.
Benko hat ja bekanntermaßen Kapitalgeber, die ihr Kapital einbringen. Und er hat offensichtlich, das ist jedenfalls der Verdacht und Vorwurf der WKStA, Geld von Investoren geholt und gesagt, er steckt das in bestimmte Projekte.
Tatsächlich aber, sagt unsere Kollegin Renate Graber, hat Benko das Geld dann mutmaßlich an ganz anderer Stelle in seinem Firmenimperium eingesetzt, ohne dass die Investoren davon wussten. So konnte er lange vertuschen, dass Projekte gar nicht so gut liefen, wie er es nach außen dargestellt hat. Und er konnte neue, prestigeträchtige Ideen umsetzen, für die eigentlich gar kein Geld da war.
Diese Geldflüsse sind dann aber immer im Kreis gegangen und weitergegangen. Und letztlich hat er dann zum Schluss laut Vorwurf der WKStA behauptet, also er habe da auch einen Beitrag geleistet zum Beispiel. Also das Geld ist in verschiedene Gesellschaften geflossen, weitergeflossen. Und letztlich hat er gesagt, ich habe da auch eingezahlt. Das dürfte aber gar nicht so gewesen sein.
Benkos Geschäftsmodell bestand ja im Wesentlichen darin, das Rad immer größer zu drehen. Investoren damit zu locken, so viel Geld in sein Imperium zu pumpen, dass es immer gigantischer wird. Aber das angebliche Wachstum war mutmaßlich ein Betrug. Demnach hat Benko das Rad gar nicht größer gedreht, sondern das Geld ist im Kreis geflossen. Ein Geldkarussell eben.
Das hat den Zweck gehabt, man kann auch sagen, Löcher zu stopfen. Das Geld ist im Kreis gegangen und er hat vor allem auch so getan, als würde er selber Geld in die Hand nehmen. Und natürlich gibt ein Investor lieber Geld, wenn er sieht, der Eigentümer oder Haupteigentümer ist auch bereit, Geld in ein Projekt zu stecken, weil er ja auch selber natürlich dann in der Haftung steht bzw. im Risiko steht, gibt mir natürlich lieber Geld, als wenn das jemand nicht tut.
Die Korruptionsstaatsanwaltschaft geht aber eben davon aus, dass Benko kaum selbst investiert hat, sondern im Gegenteil früh begonnen hat, sich abzusichern, falls das Kartenhaus Signa tatsächlich eines Tages zusammenbricht. Und eine Weile sah es auch so aus, als würde sein Plan aufgehen. Als würde Benko nicht nur den Absturz der Signa überstehen, sondern als könnte er auch sein Luxusleben einfach weiterführen.
Etwas oberhalb von Innsbruck, am Stadtrand, steht eine Villa. Ein schlossartiges Anwesen mit weißer Fassade. Es gibt dort eine Schwimmgrotte mit Felsen und einen eigenen Nachtclub. Hier hat René Benko bis zum Moment seiner Festnahme gelebt. Dabei ist er ja eigentlich in Insolvenz. Also nicht nur seine Firma, sondern auch er selbst als Unternehmer. Und bei einer Insolvenz werden auch die persönlichen Besitztümer veräußert, kommen also unter den Hammer, damit die Gläubiger so viel wie möglich ihrer Verluste zurückbekommen. Wer in eine Insolvenz schlittert, der wohnt dann gewöhnlich nicht mehr in einem Protzbau mit Panoramablick über das Tiroler Inntal.
Und tatsächlich wurde jede Menge Besitz von Benko über Auktionsplattformen verkauft. Luxusuhren, ein Jetski und viel Schmuck. Benko selbst gibt an, nur noch 3.700 Euro im Monat zu verdienen, wovon sogar ein paar hundert Euro abgezogen werden. Allerdings gelten die Insolvenzregeln nicht für seine Familie. Und die ist durch einen cleveren Trick nach wie vor sehr, sehr wohlhabend. René Benko hat nämlich viel Vermögen in Stiftungen gesteckt. Da gibt es zum Beispiel eine Laura-Privatstiftung, benannt nach Benkos Tochter Laura.
Also in dieser Stiftung war und ist sehr viel versammelt, das für Benko wichtig war.
Wenn unser Kollege Fabian Schmidt von Dingen spricht, die Benko wichtig waren, dann meint er jetzt nicht das Familiensilber oder ein paar Schmuckstücke von Oma Benko, sondern eher seinen Privatjet und ein Chalet in Lech am Arlberg.
Ja, also die Laura Privatstiftung ist sozusagen ein Teil von Benkos Imperium, der zwar mit der Signa Holding Verflechtungen aufgewiesen hat, der aber grundsätzlich dennoch eher, würde ich sagen, so private Dinge, die im Herzen gelegen sind, abgedeckt hat.
Neben wertvollen Immobilien soll in der Laura Privatstiftung auch ein dreistelliger Millionenbetrag liegen.
Gläubigerinnen und Gläubiger glauben, dass da noch sehr viel Geld zu holen ist in der Laura Privatstiftung, aber die ist natürlich derart konstruiert, dass sie nicht so einfach zu knacken ist.
Vermögen in Stiftungen zu bündeln, das ist ja nicht verboten. Also im Gegenteil, es ist sogar der Sinn und Zweck von Stiftungen. Der Stifter oder die Stifterin hat selbst dann aber eigentlich nicht mehr die Möglichkeit, über dieses Vermögen zu verfügen. Das können dann nur noch Personen, die über die Stiftung dazu berechtigt sind.
Wenn ich jetzt zum Beispiel richtig viel Geld hätte und Lucia die Möglichkeit geben wollen würde, damit ein Tierheim in Kreuzberg zu gründen, dann könnte ich das über so eine Stiftung machen. Das Geld stünde dann der Stiftung und auch Lucia zur Verfügung, wäre aber auch zweckgebunden. So, dass Lucia mit dem Geld nicht stattdessen ein Ferienhäuschen auf Sylt kaufen kann.
Schade eigentlich. Ja, und im Fall der Laura Privatstiftung ist René Benkos Mutter Begünstigte der Stiftung, also Lauras Oma. Die pensionierte Kindergärtnerin Ingeborg Benko bekommt so Ausschüttungen in Millionenhöhe. Geld, mit dem sie sehr großzügig umgeht.
Das hat sie schon früher gemacht. Sehr, sehr viel von den Ausschüttungen, die sie bekommen hat, an ihren Sohn weitergeschenkt.
Unsere Kollegin Renate Graber sagt, es steht der Vorwurf im Raum, dass Benko bei der Laura Privatstiftung eigentlich die ganze Zeit die Zügel selbst in der Hand hatte. Das sagen auch ehemalige Investoren und Geschäftspartner aus. Hans-Peter Haselsteiner, der Strabag-Bauunternehmer zum Beispiel. Er wurde von der Staatsanwaltschaft einvernommen. Unsere Kollegen konnten das Protokoll einsehen. Darin gibt Haselsteiner an, dass Benkos Mutter als Stifterin und Begünstigte der Laura Privatstiftung einfach nur die Anweisungen von Benko ausgeführt hätte. Chats zeigen außerdem, dass Benko selbst Mitarbeitern der Stiftung innerhalb von Sekunden Transfers aus dem Fonds genehmigt hat, also offenbar selbst darüber entscheiden konnte.
Benko, so beschreibt es Haselsteiner, habe dann so Dinge gesagt wie, das macht die Mama. Das Vermögen der Mama, also der Stiftung, wurde ja nicht gepfändet. Das heißt, die Mama hat weiter Zugriff auf ihre Millionen. Und damit wären wir dann wieder bei Benkos Villa mit der Grotte und dem Nachtclub. Mieterin ist, Sie ahnen es vielleicht, Ingeborg Benko.
Sie lässt ihren Sohn drinnen wohnen und die Miete kostet pro Monat ungefähr 235.000 Euro.
Die Miete zahlt sie übrigens an eine Gesellschaft, die wiederum zur Laura Privatstiftung gehört. Und ihren Sohn lässt sie natürlich gratis in der Villa wohnen.
So kann Benko viele Annehmlichkeiten seines Luxuslebens weiter genießen, ohne dass die Masseverwalter etwas dagegen tun könnten. Offiziell gehört ja alles den Stiftungen und nicht Benko. Und wenn die Begünstigten ihm etwas schenken wollen, dann dürfen sie das natürlich. Die Optik davon ist allerdings ein anderes Kapitel.
Das kommt natürlich in der Öffentlichkeit nicht gut an, wenn jemand in Insolvenz ist und in Verdacht steht, sehr viel Schaden angerichtet zu haben bei seinen Gläubigern und Gläubigerinnen. Dann kommt das nicht so gut, wenn man dann sich bei der Jagd fotografieren lässt mit ehemaligen Politikern und solchen Dingen mehr.
Im Sommer löste ein Foto von René Benko einen kleinen Skandal aus. Man sieht ihn, wie er auf einem blauen, schnittigen Motorboot über den Gardasee schippert. Laut Masseverwalter hätte Benko dieses Boot eigentlich nicht mehr in Betrieb nehmen dürfen, weil es mit der Privatinsolvenz sozusagen den Gläubigern gehört und nur darauf wartet, veräußert zu werden.
Wenn er das Boot also bei seiner Spritztour geschrottet hätte, dann hätte er den Gläubigern dadurch noch mehr geschadet. Weil bei der Bootsfahrt aber alles gut ging, gab es in dem Fall keine rechtlichen Schritte gegen ihn. Und mittlerweile ist das Boot auch tatsächlich verkauft worden.
Vielleicht fragen Sie sich ja jetzt aber, von wem wurde es gekauft? Auch da hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nämlich neue Erkenntnisse. Offensichtlich wurden wesentliche Teile der Vermögensstände von Benko, die versteigert wurden, für ihn zurückerworben. Und zwar von seiner lieben Mutter bzw. sonstigen Strohleuten. Das Geld dafür kommt aus der Laura Privatstiftung. Unter anderem soll so auch ein Sportboot wieder in Benkos Hafen angelandet sein.
Ja, und ganz ehrlich, irgendwie überrascht uns das nicht mehr. Es gibt dann aber noch ein besonderes Objekt am Gardasee, das die Ermittler im Visier haben. Die Villa Eden-Gardone.
Das ist eine Villa am Gardasee, muss man sich auch sehr prächtig vorstellen, mit allem drum und dran, so wie wir uns das vorstellen. Wie in schlechten oder guten Filmen.
Die Villa Eden am Westufer des Gardasees ist ein Luxusressort, in dem sich die Superreichen einmieten und die Vorzüge des Reichseins genießen können. Die Anlage wurde von Star-Architekten gestaltet. Vom Infinity-Pool bis zum privaten Butler sind den Annehmlichkeiten hier keine Grenzen gesetzt. Auch diese Villa hat die Staatsanwaltschaft ins Visier genommen.
Da gibt es den Vorwurf der Untreue.
So soll die Villa Eden einige Wochen vor dem großen Crash bei der Signa an eine von Benkos Stiftungen übergeben worden sein, ohne dass die Signa dafür einen nennenswerten Gegenwert bekommen hätte.
Das heißt, er soll sich das quasi zugeschanzt haben, wenn man das so sagen will, ohne dass er viel Geld dafür in die Hand genommen hätte.
Und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft erhebt noch weitere Vorwürfe.
Also da geht es einmal um die Shell Hammer Capital Bank, wo die Signa eben Zahlungsfähigkeit vorgetäuscht haben soll, obwohl die Finanzlage eigentlich schon viel dramatischer war, als sie sich einen Kredit geholt hat. Ein anderes Faktum, das jetzt vergangene Woche bekannt wurde, betrifft ein Bauprojekt in München. Dort soll ein ausländischer Staatsfonds geschädigt worden sein, in dem dort eben ein Investment abgeholt wurde.
Das heißt, René Benko soll sich Kredite und Investments verschafft haben, obwohl er schon ganz genau wusste, dass er sie nicht zurückzahlen und auch keine Gewinne würde ausschütten können.
Zwar soll es sich da um den saudischen Public Investment Fund handeln, der investiert hat, und dieses Geld sei dann aber gar nicht in das Bauprojekt geflossen, sondern eben wieder um andere Löcher zu stopfen oder um andere Einheiten zu retten.
Also wieder das Geldkarussell, über das wir schon gesprochen haben. In den vergangenen Monaten sind die Ermittler dazu auf immer mehr Spuren gestoßen. Hinweise, die ihre Verdachtsmomente stützen. Und sie sehen offenbar auch eine Tatwiederholungsgefahr bei Benko.
Das heißt, er hat laut Sicht der Ermittler weiterhin kriminelle Handlungen gesetzt, obwohl er eben Beschuldigter schon war in diesen vielen Verfahren, und dem will die Justiz eben einen Riegel vorschieben.
Falls Sie sich fragen, warum Benko trotz der Signa-Pleite überhaupt noch kriminell aktiv werden konnte, er hat ja noch weitergearbeitet. Tatsächlich auch offiziell für eine seiner Stiftungen und damit seine 3.700 Euro verdient, vom Kaufhaus Tirol in Innsbruck aus. Benkos Festnahme begründet die Staatsanwaltschaft außerdem damit, dass der Unternehmer offenbar versucht hat, Beweismittel zu vernichten.
Im konkreten Fall gibt es zum Beispiel eine Rechnung, die er nachträglich hergestellt haben soll, und da geht es um sogenannte hochpreisige Schusswaffen. Also da dürfte irgendwelche Waffen verkauft haben oder irgendwas, die sehr teuer waren. Das lässt sich aus der WKStA-Aussendung nur ein bisschen herauslesen. Aber es geht um hochpreisige Waffen und eine Herstellung einer Rechnung. Das heißt Fake-Rechnung, Scheinrechnung möglicherweise.
Schließlich orderte die Staatsanwaltschaft nach Monaten der Ermittlungen dann vergangene Woche an, René Benko festnehmen zu lassen.
An dem Tag, an dem Benko verhaftet wurde, fanden parallel auch mehrere Hausdurchsuchungen statt. Wieder einmal. Die Ermittler haben nicht bloß die Benko-Villa in Igls bei Innsbruck und das Büro im Kaufhaus Tirol durchforstet.
Hausdurchsuchungen gab es offenbar im Chalet N, also das ist ja das große Haus, Hotel oder auch Nicht-Hotel in Oberlech am Arlberg.
Das Chalet N in Vorarlberg spielt in Benkos Firmengeflecht eine besondere Rolle. Auch dieses Nobelhotel am Arlberg mit 10 Luxussuiten gehörte über eine Tochtergesellschaft zu Signa und damit zu Benko. Offiziell ist die Skihütte auf über 1600 Metern zu vermieten. Die 10 Suiten versprechen laut Website raffinierte Eleganz und alpenländische Behaglichkeit. Also so eine Mischung aus Vollholz und Designermöbel. Geschmackssache.
Allerdings hat die Staatsanwaltschaft den Verdacht, dass die Immobilie ganz anders genutzt wurde.
Dass das Chalet eben tatsächlich eben kein Hotel, sondern einfach ein Anwesen für Benko und Freunde sei, dass da zum Beispiel rund um Corona-Förderungen auch ein betrügerisches Verhalten erfolgt sei.
Die Rede ist von über 1 Million Euro Corona-Förderungen, die so abkassiert worden seien. Für ein Hotel, das eigentlich ein privates Ferienhaus war.
Es ist ein weiterer Ermittlungsstrang rund um René Benko in Österreich. Und dann gibt es ja auch noch die Vorwürfe im Zusammenhang mit dem ehemaligen Sebastian Kurz-Vertrauten Thomas Schmidt.
Der inzwischen in diversen Verfahren als Kronzeuge auftritt.
Der frühere hohe Finanzbeamte Thomas Schmidt hat vor der Staatsanwaltschaft ausgesagt, dass René Benko vor Jahren versucht habe, ihn zu bestechen. Benko habe ihm einen gut dotierten Job bei der Signa angeboten, damit der Finanzbeamte Schmidt bei einer langwierigen Steuersache hilft.
Und er habe sich dafür wohlwollend dafür eingesetzt bzw. wohlwollend dafür einsetzen wollen, dass dieses Steuerverfahren schneller fortgesetzt und beendet wird. Das ist der Vorwurf. René Benko hat das bisher immer bestritten.
Allein in Österreich ermittelt die Staatsanwaltschaft also gleich in mehreren Verfahren gegen René Benko.
Das ist natürlich eine sehr komplexe Arbeit. Man arbeitet da auch mit anderen Strafbehörden zusammen, vor allem in Deutschland.
Denn nicht nur in Österreich, sondern auch in 3 weiteren Ländern haben die Behörden René Benko im Visier.
In Deutschland laufen zum Beispiel wegen Insolvenzverschleppung, Betrug, Subventionsbetrug, Untreue und so weiter Ermittlungen. Etwa bei der Staatsanwaltschaft Berlin und auch bei der Staatsanwaltschaft München I. In München wird wegen Betrug und Untreue ermittelt.
Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien hat jetzt verkündet, mit den Ermittlern in Deutschland enger zusammenarbeiten zu wollen. Und zwar im Rahmen eines sogenannten Joint Investigation Teams.
Also normalerweise ist es ja so, dass die Justiz Akten aus anderen Ländern per Rechtshilfe anfordern muss. Das ist teilweise auch ein sehr mühsamer Vorgang. Das alles läuft dann über die Justizministerien und so weiter und so fort.
Gerade bei großen Ermittlungsverfahren, wo so viele Behörden mitarbeiten, wird die internationale Zusammenarbeit dann schnell zum bürokratischen Hürdenlauf.
Und dieses Joint Investigation Team bedeutet einfach, dass das auf einer viel schnelleren Basis erfolgt, dass man, glaube ich, gemeinsame Besprechungen abhält und dass man sich eben laufend informiert, was es da jetzt Neues im Akt gibt, dass man einfach die Ressourcen bündelt, wie es im Politikersprech heißen würde.
Weitere Ermittlungen gegen Benko laufen in Liechtenstein, also dem kleinen Fürstentum zwischen Vorarlberg und der Schweiz. Dort ist nämlich eine seiner Privatstiftungen gemeldet, die er gemeinsam mit seiner Mutter gegründet hat. Die Behörden werfen Benko Insolvenzbetrug und Geldwäsche vor.
Am schwerwiegendsten sind aber die Vorwürfe, die die italienische Justiz erhebt. Und zwar gegen René Benko und seinen Geschäftspartner in Italien, Hans-Peter Hager.
Also die Carabinieri werfen Benko und Hager vor, dass sie quasi die Köpfe einer Mafia-ähnlichen Organisation gewesen seien.
Wer jetzt gleich an Marlon Brando oder Pferdeköpfe im Bett denkt, das ist jetzt nicht gemeint.
Es geht da jetzt nicht zwingend darum, dass man Geschäftspartner zersägt und in einen Fluss wirft oder so, sondern gemeint ist damit, dass sie ein Netzwerk aufgebaut haben in Südtirol, das sehr großen Einfluss genommen hat auf das Wirtschaftsleben, in dem man sich an die Politik angenähert hat, an wichtige Medien und viele Beamte eigentlich bestochen hat, um Genehmigungen durchzusetzen.
Wie wir inzwischen wissen, ermittelt die Staatsanwaltschaft Trient schon seit 2019 gegen Benko und seinen Geschäftspartner Hager.
Es gab da auch wirklich also Beschattungen durch die Carabinieri, die beobachtet haben, wen trifft Benko da jetzt in einem Restaurant oder Café oder wen trifft Hager.
Das Bild, das sie am Ende von Benkos Geschäftswelt zeichnen, ruft sogar die Anti-Mafia-Behörde auf den Plan.
Die italienische Justiz hat im Dezember 2024 einen internationalen Haftbefehl gegen Benko und Hager erlassen. Weil Österreich aber keine Staatsbürger ausliefert, konnte sich Benko in seiner Heimat vorerst weiter frei bewegen. Das Verfahren in Italien läuft unabhängig von der Arbeit des Joint Investigation Teams aus Deutschland und Österreich. Wir können aber davon ausgehen, dass die Italiener den Behörden in den Nachbarländern ihre Akten zur Verfügung stellen.
Es braut sich also einiges zusammen rund um René Benko, nicht nur in Österreich. Auf das laufende Insolvenzverfahren der Signa-Gruppe hat all das aber erst einmal keinen Einfluss. Denn wir dürfen nicht vergessen, Benko selbst hatte in der Firma schon lange keine Funktion mehr, also zumindest nicht offiziell.
René Benko ist natürlich dann, und das dürfte jetzt die nächste Zeit zeigen, interessant, wenn belegt wird tatsächlich, dass er faktisch Machthabern vielleicht nicht nur über die Stiftung, sondern auch bei der Signa war, was ja viele Investoren erklären und ihm ankreiden.
Unsere Kollegin Christina Gnirke vom Spiegel sagt, sollte sich herausstellen, dass der Immobilienunternehmer eben doch auch bei der Signa weiter die Zügel in der Hand gehabt hat, dann wäre natürlich auch die Frage, inwieweit er für den Zusammenbruch seines Reichs mitverantwortlich gemacht werden kann.
Das weiß man eben nicht. Das muss auch alles noch tatsächlich zu Ende ermittelt und ja auch erstmal letztlich bewiesen werden.
Ebenso unklar ist, ob die Investoren jemals einen Teil ihres Geldes zurückbekommen.
Wenn es zutreffen würde, dass Geld in die Privatstiftungen der Familie Benko abgezweigt worden wäre und das vielleicht sogar tatsächlich zurückgeführt werden könnte, das ist ja die Hoffnung mancher großer Investoren. Knackt die Stiftungen, ja, ist das Geld. Dann ist natürlich denkbar, ja, dass es eine Variante gibt, wo Gläubiger mehr Geld zurückbekommen.
Benkos Geflecht aus Stiftung und Tochterfirmen ist aber eben so undurchsichtig, dass es für die Ermittler schwierig ist, die Finanzflüsse offenzulegen.
Das Problem ist eben, da überhaupt ranzukommen und diese Spuren zu verfolgen und auch zu unterscheiden, welches Geld ist hier rechtmäßig geflossen und welches eben nicht. Und er hat das offensichtlich recht schlau so verzahnt, dass es nicht trivial ist, hier Recht von unrechtmäßigen Geldflüssen zu unterscheiden. Das ist alles sehr komplex und einfach nur, weil die Geldströme über verschiedene Unternehmen teilweise auch gelaufen sind. Und das nachzuvollziehen ist irre aufwendig. Und da ist wirklich die Frage, ob am Ende nicht ganz viel gar nicht nachgewiesen werden kann. Und selbst wenn er im Gefängnis wäre hinterher, dann trotzdem noch genügend Millionchen übrig hat.
Ob die Gläubiger je ihr Geld wiedersehen, ist also derzeit noch völlig offen. Eine andere Frage, die sich viele stellen, auch Menschen, die nicht bei Signa investiert haben: Was passiert mit den Benko-Immobilien in den Innenstädten? All den Filetstücken, den Toplagen, den Warenhäusern?
Noch immer prägen die Warenhäuser von Galeria Kaufhof Karstadt Deutschlands Innenstädte. Das könnte bald vorbei sein.
Die insolvente Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hat bekannt gegeben, 16 der insgesamt 92 Filialen deutschlandweit zu schließen.
Für die Galeria Karstadt Filiale in Augsburg sind die letzten Stunden angebrochen. Morgen am Samstag ist der letzte verkaufsoffene Tag.
Ja, also tatsächlich ist das ja eins der Kapitel, die ja auch in Deutschland natürlich viele beschäftigen. Das große Ich bin der Retter von Karstadt Kaufhof und mache daraus den tollen Galeria und habe da ganz super Ideen, die er ja auch oft vorgetragen hat, wo immer schon Skepsis angebracht war.
Dutzende Galeria-Kaufhäuser haben inzwischen dicht gemacht. Mitten in den Innenstädten stehen gigantische Gebäude einfach leer.
Wo die Frage ist, was passiert dort? Teilweise ist dort eben auch die Signa oder Signa-Gruppen involviert.
Andere Galeria-Kaufhäuser laufen noch, aber ob sie es langfristig schaffen zu überleben, das kann wohl gerade niemand vorhersehen.
Und dann sind da auch noch Benkos visionäre Bauprojekte, die noch gar nicht fertiggestellt wurden.
Ja, das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn so eine Bauprojekte jetzt ohnehin ja in der schwierigen Zeit mit immer mehr steigenden Kosten und in dem jetzt ja viel höheren Zinsniveau irgendwie durchgezogen werden müssen, obwohl die Kalkulation ja nicht mehr stimmt, weil also da kommen ja Mieten, die da reinkalkuliert werden, die jetzt gar nicht mehr zu holen sein werden wahrscheinlich, wenn es der Wirtschaft schlechter geht und den Leuten. Da steht viel auf der Kippe, ehrlicherweise, und da wird viel auch wahrscheinlich verramscht werden.
Zum Beispiel der Elbtower in Hamburg.
Dieses Elbtower-Gerippe, was wir von unseren Redaktionen ja wunderbar die ganze Zeit beobachten können mit den stillstehenden Kranen darüber, da ist das Thema noch länger ist nicht ausdiskutiert. Das soll ja ein riesiges Wahrzeichen Hamburgs werden. Und bliebe es jetzt so, wie es aussieht, mit ihren gerade mal 100 Metern Baugerippe, wäre es eher ein riesiges Mahnmal für Hamburg, was Betrug oder vielleicht möglichen Betrug und vielleicht auch möglichen Immobilienzauber anbetrifft. Aber ob sich da eine Lösung am Ende finden wird, bleibt noch offen.
Eines ist jedenfalls schon völlig klar. Sein Versprechen, die deutschen Innenstädte zu retten, mit dem Benko ja Bürgermeister und Stadträte um die Finger gewickelt hat, das hat der Investor nie eingelöst. Was davon bleibt, sind Betonskelette und leerstehende Einkaufstempel.
Was aus den Überresten des Benko-Imperiums wird, wir werden sehen. Aber wie geht's jetzt persönlich weiter für René Benko?
Jetzt sitzt er mal in Urhaft, das ist sicher sehr unangenehm. Und dort wird die nächste Haftprüfung stattfinden am 7. Februar. Bis dahin muss er dort sitzen, wird natürlich von seinem Rechtsanwalt besucht und beraten werden. Und dann wird wieder entschieden, wie es weitergeht mit der U-Haft. Das ist einmal seine unmittelbare Zukunft.
Viel weiter lässt sich aber laut unserer Kollegin Renate Graber nicht spekulieren. Alles hängt davon ab, ob und welche der Ermittlungen eben tatsächlich zu Anklagen führen und vor Gericht landen.
Wenn es zu Anklagen kommt, sind da schon Delikte dabei, die sehr schwerwiegend sind. Der Schaden ist sehr hoch. Das sind zum Teil Delikte, die mit Strafdrohungen bis zu 10 Jahren versehen sind.
Wann es zu einer Anklage kommen könnte, das ist aber noch völlig offen. Wir müssen uns da mindestens auf Monate, wenn nicht sogar jahrelanges Warten einstellen.
In Österreich ist man daran gewöhnt, dass so Verfahren sehr lang dauern oder sehr lang dauern können. Aber man könnte es natürlich auch anders machen und dann mal ein Ding, das ausermittelt ist, zur Anklage bringen.
Noch gilt für René Benko natürlich die Unschuldsvermutung. Aber sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, dann bleibt für uns am Ende die große Frage: War René Benko nie der schillernde, talentierte Wunderwuzi, über den ja auch wir in vielen Podcast-Folgen berichtet haben? War er am Ende einfach nur ein Blender?
Ich würde, wenn ich mir anlese, was die Ermittler herausgefischt haben, auch aus Telefonüberwachungen, Durchsuchungen und so, sagen, er war schillernd und war auch begnadet auf eine Weise, die ihm geholfen hat, Leute von sich zu überzeugen.
Unsere Kollegin Christina Gnirke hat Benko ja selbst 2-mal persönlich getroffen. Auch sie hatte damals diesen Eindruck, dass ihr jemand gegenüber sitzt, der weiß, wovon er spricht, der ganz tief drinsteckt in den Zahlen und Projekten und andere mit seiner Begeisterung anstecken kann, der Visionen verkauft. Und zwar so gut, dass viele offenbar gar nicht mehr genau hingeschaut haben.
Das ist ja auch die Kernkritik, die sich die großen Investoren, auch ein Kühne oder ein Fressnapf-Gründer Thorsten Töller selbst geben. Aber wenn man eben sieht, was dahinter steckt, hinter dieser schillernden und sehr einnehmenden Fassade, die ja eine schon, ja, ich will nicht sagen Genialität hat, aber so in der Richtung kann man schon sagen, ein solches komplexes Konstrukt aufzubauen, mit so einer Huspe da lang zu gehen und durchzumarschieren, würde das alles mit rechten Dingen zugehen, wäre das eine tolle Sache.
Aber je mehr über die Ermittlungen rund um René Benko bekannt wird, desto fauler wirken seine Geschäfte. Hinter den glänzenden Vorzeigeprojekten wurde bei Signa mutmaßlich Geld hin und her geschoben, Zuständigkeiten verschleiert und Leuten etwas vorgemacht, damit sie noch mehr Geld investieren.
Und mit dem sehr persönlichen Duzi-Duzi und wir gehen hier auf der Yacht und essen Tapas und trinken Champagner und dann wird schon die Welt wieder gut, Gehabe, einfach Leute abgezockt worden sein könnten. Und klar, das ist alles bislang bestritten. Nur das, was man an bisherigen Belegen sieht, lässt schon die Vermutung sehr, sehr stark werden, dass hier betrogen worden sein dürfte.
Vielleicht war das Problem auch, dass Benko einfach zu sehr gehypt wurde. Nicht nur von Investoren, auch von den Medien. Alle wollten die Geschichte des Schulabbrechers aus einfachen Verhältnissen glauben, der allein mit seiner Genialität zu einem der reichsten Österreicher wurde. Klingt ja auch einfach zu schön.
Da entzaubert sich mal wieder jemand, der mit viel Hokuspokus toll dargelegt hat, wie toll man ist. Und vielleicht gilt die Lehre eben auch hier mal wieder, was fast zu schön aussieht, als es sein könnte, ist meistens auch zu schön, als es sein könnte.
René Benko wäre jedenfalls nicht der erste Wunderwuzi aus Österreich, der am Ende entzaubert wurde.
Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at
und auf spiegel.de.
Wenn Sie noch mehr über René Benko hören wollen, dann können wir Ihnen noch unseren Podcast Shortcut vom Spiegel empfehlen. Da spricht unsere Kollegin Christina Gnirke noch weiter über die Hintergründe zu den Ermittlungen.
Und auch beim Standard-Podcast Thema des Tages berichten wir natürlich laufend über die neuesten Entwicklungen rund um René Benko.
Die Links zu den Podcasts stellen wir Ihnen auch nochmal in die Shownotes. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns doch gerne und lassen Sie uns ein paar Sterne da, falls Sie es noch nicht gemacht haben.
Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast sind wie immer auch herzlich willkommen. Einfach an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Alle weiteren Links und Infos gibt's wie immer in den Shownotes dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal Yasemin Yüksel, Scholt Wilhelm und Christoph Neuwirth. Ich bin Lucia Heisterkamp.
Ich bin Antonia Arbeiter-Raut.
Wir sagen Tschüss
und Baba.